Welcome to Servants of the Lord Ministries.
Herzlich willkommen bei Servants of the Lord Ministries. Mein Name ist Dr. Keith Jenkins. Ich bin der internationale Koordinator von Servants of the Lord Ministries. Bevor ich mit meiner heutigen Botschaft beginne, möchte ich euch den Auftrag des Dienstes mitteilen, der Joseph Hedgecock vor vielen Jahren gegeben wurde. Gott sagte: Ich habe Kinder in jeder Nation und du hast Brüder und Schwestern, deren Herzen nach mir rufen. Sie haben mich um Dienste, Segnungen und Gaben gebeten. Ich habe ihnen diese Dinge gegeben und es hat sie gesegnet. Aber es gibt einen Teil ihres Geistes, den es nie erfüllt hat, der für eine innige Beziehung mit mir reserviert ist. Jetzt rufen ihre Herzen zu mir, nur nach mir. Zu ihnen sende ich dich, denn ich möchte nicht, dass sie die Jahre brauchen, die du gebraucht hast, um zu mir zu kommen, weil es damals niemanden gab, der dir zeigte, wie es geht. Servants of the Lord Ministries ist ein Lehr- und Schulungsdienst, der dem Leib Christi gesandt wurde, um Menschen zu erreichen, die ein Herz für Gott haben. Diese Botschaft ist für diejenigen, die ihn kennenlernen, in ihm wachsen und für sein Erscheinen bereit sein wollen. Heute teile ich eine Botschaft darüber, auf die Dinge Gottes gesinnt zu sein. Wir lesen im Markus-Evangelium Kapitel 8, die Verse 27 bis 33. Markus-Evangelium Kapitel 8, ich beginne mit Vers 27. Und Jesus ging samt seinen Jüngern hinaus in die Dörfer bei Caesarea Philippi, und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Für wen halten mich die Leute? Sie antworteten: Für Johannes den Täufer und andere für Elia, andere aber für einen der Propheten. Und er sprach zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Du bist der Christus. Und er gebot ihnen ernstlich, dass sie niemand von ihm sagen sollten. Und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und er redete das Wort ganz offen. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich und sprach: Weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Das Wort denken, im Sinn haben bei Strongs ist die Nummer 5426 und kommt von einem anderen Wort, den Verstand verwenden. Das heißt, ein Gefühl oder eine Meinung haben. Sich intensiv für etwas interessieren, mit den eigenen Anliegen oder dem Gehorsam. Geistig ausgerichtet sein, mehr oder weniger ernsthaft in eine bestimmte Richtung. Sich zuneigen auf, sich kümmern, sorgsam sein, eines Sinnes sein, gleichgesinnt sein, betrachten, nachsinnen. Dieses Wort, das in diesem Abschnitt mit Denken übersetzt wird, kommt im Neuen Testament mehr als 20 Mal vor. Die beiden Male, die Jesus dieses Wort benutzt, spricht er unmittelbar danach davon, sich selbst zu verleugnen und täglich sein Kreuz auf sich zu nehmen, um ihm zu folgen. Das macht dieses Wort Denken so bedeutsam. Der Grund, warum du Jesus heute vielleicht nicht nachfolgst, ist, dass du immer noch über menschliche Dinge nachdenkst. Jakobus schrieb in Jakobus Kapitel 4, Verse 1 bis 4. Jakobus Kapitel 4, ich beginne mit Vers 1. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Wenn du Jesus folgst, hast du das Kreuz vor dir und die Welt hinter dir. So heißt es in dem alten Loblied: Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. Das Kreuz steht vor mir, die Welt liegt hinter mir. Das Kreuz steht vor mir, die Welt liegt hinter mir. Niemals zurück, niemals zurück. Die Dinge der Welt sollten für dich an Wert verlieren, wenn du Christus auf dem schmalen Pfad nachfolgst. In Apostelgeschichte 28, Vers 22 wird das gleiche Wort Denken, das Jesus benutzt, mit Nachsinnen oder Gesinnung übersetzt. In Römer 8, 5 wird das Wort Denken in der King James Version mit Bedenke oder sei achtsam übersetzt. Denken kommt auch in Römer 12, Vers 3 vor und wird mit Denken übersetzt. Paulus schrieb in Philipper Kapitel 4, Vers 6 bis 8. Philipper Kapitel 4, und ich beginne mit Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Paulus sagte, du sollst nicht selbst die Initiative ergreifen und über dein eigenes zeitliches Leben nachdenken. Er nannte eine Liste von Dingen, über die du stattdessen nachdenken solltest, wenn du auf dem schmalen Weg bist. An etwas anderes zu denken, könnte zur Versuchung führen. Paulus sagte, du sollst so Dank sagen, dass das, was du durchmachst, von Gott kommt. Menschen, die über Dinge dieser Welt nachdenken, werden dir sagen, dass du dich um dich selbst kümmern sollst. Diese Menschen sind freundlich und aufrichtig, aber sie haben mindestens ein Bein in der Welt. Du brauchst dich nicht um dein zeitliches Leben zu kümmern und versuchen, es zu erhalten. Jesus fuhr fort in Markus Kapitel 8, Verse 34 bis 37. Markus Evangelium Kapitel 8, ich beginne mit Vers 34. Und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Die Lehre, dass der Messias leiden muss, löste bei den Jüngern eine Reaktion aus. Jesu Lehre war für die Juden ein Rätsel. Die Jünger dachten nicht an die Dinge Gottes, nachdem sie hörten, dass Jesus leiden und sterben müsse. Daraufhin rief Jesus das ganze Volk auf, die Wahrheit über die Rettung ihrer Seelen zu hören. Deine Seele ist dein Charakter. Du kannst vielleicht zeitliche Dinge in dieser Welt bekommen, indem du dem Geld dienst, aber du verlierst deine Seele. Du musst bereit sein, etwas im Natürlichen zu verlieren, um etwas Geistliches zu gewinnen. Im Jakobusbrief steht, in Jakobus Kapitel 1, Verse 2 bis 4. Ich lese Vers 2 aus Jakobus 1. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Ohne geduldiges Ausharren wirst du nie sehen, wie Gott alles auf seine Weise zur Verfügung stellt. Du wirst immer versucht sein, das zu bekommen, was du willst, wenn du es im Fleisch haben willst. Paulus war durch die kostbaren Verheißungen Gottes verwandelt worden. Paulus schrieb in Philipper Kapitel 3, Verse 7 bis 11. Philipperbrief Kapitel 3, ich beginne mit Vers 7. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Das Wort Denken im Sinn haben bei Strongs bedeutet, den Verstand zu verwenden. Der Mensch wurde nicht geschaffen, um unabhängig von Gott zu denken. Der Mensch ist erstaunlich und wunderbar gemacht. Das Gehirn hat die Fähigkeit, große Mengen an Informationen zu speichern, von Gott für ihn geschaffen, damit er seine göttlichen Gedanken dort ablegen kann. Die Wissenschaft sagt uns, dass der Mensch nur etwa 5% seiner gesamten Gehirnkapazität nutzt. Gott hat dich und deinen Verstand erschaffen. Also weiß er, wie man ihn unter der Kontrolle des Geistes effizienter laufen lassen kann. Seitdem der Mensch durch die Sünde von Gott getrennt wurde, hat er seinen eigenen Verstand zu Rate gezogen und im Fleisch gelebt. Diejenigen, die im Glauben leben, haben sich stattdessen angewöhnt, zuzuhören. In dem Psalm steht, in Psalm 46, Vers 11 im Deutschen und Vers 12, Psalm 46, ich lese Vers 11. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg, Selah. Das Wort sichere Burg bei Strongs ist die Nummer 4869 und kommt von einem anderen Wort, das bedeutet eigentlich eine Klippe oder ein anderer hoher oder unzugänglicher Ort. Abstrakt eine Höhe, bildlich eine Zuflucht. Es ist auch ein Ort in Moab, wie eine Verteidigung, eine hohe Festung, ein befestigter Turm. Die Zeit läuft ab. Sobald Gott unter den Heiden verherrlicht ist, wird der Kelch des Zornes Gottes ausgegossen werden. Gott wird in der Trübsal verherrlicht werden. Die Situation, die seiner Verherrlichung vorausgeht, wird auch dazu verwendet werden, die Welt zu erschüttern und seine Braut vorzubereiten. Die einzige sichere Festung in diesen letzten Tagen wird das Reich Gottes sein. Paulus schrieb in Römer 14, Vers 17. Dies steht im Römerbrief, Kapitel 14, und ich lese Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Der Friede Gottes ist jetzt im Reich Gottes verfügbar. Dazu gehört auch der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Wer im Reich Gottes ist, bezieht Freude daraus, den Willen des Vaters zu tun. Das ist nur im Geist möglich. Paulus schrieb in Philipper, Kapitel 2, ich lese die Verse 9 bis 12. Philipperbrief, Kapitel 2, und ich beginne mit Vers 9. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Am Ende dieser Zeitspanne werden alle erklären, dass Jesus der Herr ist. Sogar der Teufel wird sein Knie beugen. Der Teufel wird überführt werden, wenn er sieht, wie barmherzig und gerecht Jesus mit all denen umgeht, die er benutzt und missbraucht und fast zerstört hat. Alle werden erklären, dass Jesus nach den Anweisungen des Vaters handelt. Du solltest Gott jetzt mit Furcht und Zittern suchen, weil du weißt, dass das Einzige, was Gott jetzt gefallen wird, Gehorsam gegenüber dem Geist in Gedanken, Absichten und Taten ist. Jesus lehrte in Matthäus Kapitel 6, Vers 33. Das Matthäus-Evangelium Kapitel 6, Ich lese Vers 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Jesus erklärte, dass jeder, der seine Worte ignoriert, töricht ist und sein Haus auf den Sand baut. Diejenigen, die Jesu Lehre befolgen, sind weise und werden seine Versorgung erfahren. Wenn du nicht zuerst sein Reich suchst, sind deine Prioritäten falsch, denn du hast einen Geschmack für die Dinge dieser Welt entwickelt. Du magst auch das, was diese Welt ohne Selbstverleugnung anbietet. Doch das ist eine Falle. Im Jakobusbrief steht in Jakobus Kapitel 3, Verse 15 bis 18. Jakobusbrief Kapitel 3, ich lese Vers 15. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Die Wiedergeborenen, die in der Trübsal zurückbleiben, werden sich schuldig gemacht haben, ihre Prioritäten ganz falsch gesetzt zu haben. Gott übermittelt seinen vollkommenen Willen für jedes seiner Kinder. Gott ist nicht verdorben und er wurde auch nicht vom Teufel verdorben. Er ist die Quelle aller Liebe überall. Er ist beständig und wird nicht verändert werden. Um ewig mit ihm zu leben, musst du deinen natürlichen Lebensstil aufgeben und von ihm kontrolliert leben. Er weiß, was zu tun ist und wird dir immer die Wahrheit sagen, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Paulus schrieb an Timotheus in 2. Timotheus Kapitel 2, ich lese die Verse 11 bis 13. 2. Timotheus, Kapitel 2, lese Vers 11. Glaubwürdig ist das Wort. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Das Wort Denken bedeutet bei Strongs auch eine Empfindung zu haben oder auszudrücken. Menschliche Gefühle können in dieser Welt zu übermäßig sentimentaler Emotionalität, feineren Gefühlen, zarten Gefühlen, Zärtlichkeit, Sanftheit, Weichherzigkeit oder Zartheit werden. Gott hat dich geschaffen, um alle seine Gefühle zu verschiedenen Zeiten auszudrücken. Er kann eine Vielzahl von Gefühlen durch dich ausdrücken, aber er muss die Kontrolle über deine Emotionen und Gefühle haben. Menschen mit den gleichen Gefühlen fühlen sich in einer Beziehung oft zueinander hingezogen. Jeder kann einen Gedanken haben, der durch irdische Leidenschaften ausgelöst wird. Wenn du wiedergeboren bist, kannst du auch einen Gedanken haben, der vom Heiligen Geist durch deine Beziehung zu Gott ausgelöst wird. Jesus sagte in Johannes 14, ich lese die Verse 15 bis 17. Das Johannesevangelium, Kapitel 14, ich beginne mit Vers 15. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Gebote zu halten klingt nicht sehr gefühlsbetont. Gottes Wege sind nicht die Wege der Menschen, sie sind höher und ergeben daher für deinen natürlichen Verstand keinen Sinn. Aber genau deshalb hast du den Heiligen Geist empfangen, wenn du wiedergeboren bist. Jetzt, wo du wiedergeboren bist, kannst du dich in Jesus verlieben. Wenn du ihm wirklich Liebe zeigen und seine Gefühle erfahren willst, suche seine Gebote für dein Leben. Gott ist Liebe. Er kann nichts tun, was nicht das Beste für dein Leben ist. Jesus fuhr fort in Johannes Kapitel 14, in Vers 21. Johannesevangelium, Kapitel 14, ich lese Vers 21. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Denken bedeutet bei Strongs auch, eine Meinung zu haben oder zu äußern. Joseph Hitchcock pflegte immer zu sagen, dass Meinungen wie Nasen sind und jeder eine hat, also brauchst du keine weitere Nase. Eine natürliche Meinung ist ein Urteil, das getroffen wird, ohne alle Fakten zu haben. In dieser Welt hast du vielleicht schon den Satz gehört, im Zweifelsfall hol dir deine zweite Meinung ein. In der Welt des Fleisches bist du von Gott abgeschnitten und hast nie alle Informationen. Gottes Meinung basiert auf allen Informationen, aber sein Urteil wird erst ganz am Ende gefällt, um allen anderen Zeit zu geben, sich zu ändern oder Buße zu tun. Bevor dieser Tag kommt, im Fleisch bist du immer versucht zu raten oder Vermutungen anzustellen. Paulus schrieb in 1. Korinther Kapitel 2, Verse 15 und 16. 1. Korinther Kapitel 2, ich beginne mit Vers 15. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus. Diejenigen, die den Geist Christi haben, können alles richtig beurteilen. Sie raten nicht und haben keine Meinung, weil sie auf Gott hören. Das ist nur in Christus verfügbar. Seine Worte müssen in dir bleiben und alle Meinungen ersetzen, die du auf der Grundlage der sozialen Medien und dem, was die Welt als Wahrheit bezeichnet hast. Wenn du in Christus bleibst, wirst du nichts ohne ihn tun. Jesus sagte in Johannes 15, ich lese die Verse 4 bis 7. Das steht im Johannesevangelium Kapitel 15, ich lese Vers 4. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solches sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Denken bedeutet bei Strongs, geistig ausgerichtet zu sein. Es bedeutet, dass man fokussiert ist. Du kannst dich auf Gottes Plan oder auf deine eigene Mission fokussieren. Wenn du Gottes Auftrag erfüllen willst, musst du klein anfangen und zuerst in den kleinen Dingen treu sein. Jesus sagte in Lukas Kapitel 16, Vers 10. Das steht im Lukas-Evangelium Kapitel 16 und ich lese Vers 10. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Um treu zu sein, musst du viele Male auf die innere Eingebung des Heiligen Geistes reagieren. Wenn du vom Heiligen Geist geleitet wirst, hast du es vielleicht eilig, etwas zu tun, weil du die Dringlichkeit des Heiligen Geistes spürst. Jemand anderes könnte dich fragen, warum du dich so sehr beeilst. Unter der Führung des Geistes ist dein altes Leben tot. Du denkst nicht über deine eigenen Bedürfnisse nach und du bist nicht besorgt. Du bist innerlich friedlich, aber in höchster Alarmbereitschaft. Paulus schrieb in Kolosser 3, Verse 2 und 3. Ich lese aus Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 2. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Denken bedeutet bei Strongs auch, dass du ein starkes Interesse an einer Sache hast. Paulus war leidenschaftlich für das Evangelium. Das war Teil seiner Beziehung zu Gott. Man kann auch ein intensives Interesse an etwas Göttlichem oder an etwas Weltlichem haben. Du siehst Menschen, die sich einer Aktivität widmen, die ohne Gott nur zeitlich ist. Das kann sogar autistisch sein. Gott kann alles und jedes gebrauchen, wenn es Teil seines Plans ist, anderen zu dienen. Jesus sprach zu seinen eigenen Jüngern und sagte in Matthäus Kapitel 10, Verse 40 und 41. Lest aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 40. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Wir dienen Gott nicht, um belohnt zu werden, aber es gibt Belohnung für diejenigen, die Gott treu dienen und ein intensives Verlangen nach Gott und den Dingen Gottes haben. Henoch widmete sein ganzes Leben nur dem Ziel, Gott wohlzugefallen. Im Hebräerbrief steht, in Kapitel 11, in den Versen 5 und 6, Hebräerbrief, Kapitel 11, ich beginne mit Vers 5. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Über die falschen Dinge nachzudenken, wird sich auf deinen täglichen Gehorsam auswirken. Wenn du immer noch über die Dinge der Welt nachsinnst, wirst du aufhören, Gott zu bitten und schließlich zum Fleisch zurückkehren. Du hörst vielleicht auf eine falsche Stimme, die dir sagt, was du hören willst. Glaube nicht, dass alle die gleichen Belohnungen bekommen. Was du jetzt tust, hat Einfluss darauf, was du in der Ewigkeit bekommst. In der Amplified Bible Classic Edition steht in Markus Kapitel 8, 34 bis 38. Und Jesus rief die Schar seiner Jünger zu sich und sagte zu ihnen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Er vergesse, übergehe, enteigne und verliere die Sicht auf sich selbst und seine Interessen und nehme sein Kreuz auf sich. Und indem er sich mir als Jünger anschließt und sich auf meine Seite stellt, folge mir beständig, sich fest an mich klammernd nach. Denn wer sein höheres, geistliches, ewiges Leben retten will, wird es verlieren. Das niedrigere, natürliche, zeitliche Leben, das nur auf der Erde gelebt wird, aber sein Leben, das nur auf der Erde gelebt wird, um meinetwillen und um des Evangeliums willen aufgibt, wird es retten, sein höheres geistliches Leben im ewigen Reich Gottes. Denn was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben im ewigen Reich Gottes verliert? Denn was kann ein Mensch als Tausch, als Entschädigung, als Lösegeld, als Gegenleistung für sein seliges Leben im ewigen Reich Gottes geben? Denn wer sich hier und jetzt meiner und meiner Worte schämt, in diesem ehebrecherischen, untreuen und vor allem sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er in der Herrlichkeit, Glanz und Majestät seines Vaters mit den heiligen Engeln kommt. Du siehst vielleicht ein paar schöne Dinge in der Schöpfung und beginnst zu glauben, dass die Welt nicht so schlecht ist. Aber Jesus hat diese letzte Generation als sündig und ehebrecherisch bezeichnet. Diejenigen in der Kirche, die mit einem Fuß in der Welt stehen, begehen geistlichen Ehebruch. Die Jünger benutzten ihren Verstand und sahen keinen großen Unterschied zwischen dem höheren Leben Jesu und dem niederen Leben, das die Pharisäer anboten. Es sollte sehr deutlich werden, dass die Pharisäer und Herodes nur Marionetten des Teufels waren, die Jesus ans Kreuz bringen wollten. Jesus stellte den Jüngern eine einfache Frage. Die Jünger antworteten und Jesus stellte ihnen eine zweite Frage. Bevor jemand anderes sprach, erklärte Petrus, dass Jesus der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus beobachtete so viele Wunder in der Nachfolge Jesu und konnte sich der Schlussfolgerung nicht erwehren, dass Jesus wirklich Gott war, der sich im Fleisch offenbarte und vom Vater ausging. Er sah, dass Jesus in keiner Weise an diese Welt angepasst war. Petrus ließ sich von seinen eigenen Meinungen nicht davon abhalten, die Wahrheit zu hören und zu verkünden. Johannes schrieb in 1. Johannes 5, Verse 9 und 10, Erster Johannesbrief, Kapitel 5, ich beginne mit Vers 9. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist das Zeugnis Gottes größer, denn das ist das Zeugnis Gottes, das er von seinem Sohn abgelegt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. In der Message Bible steht in 1. Johannes 5, Verse 9 bis 10. Wenn wir das menschliche Zeugnis für bare Münze nehmen, wie viel mehr sollten wir uns sicher sein, wenn Gott wie hier Zeugnis über seinen Sohn ablegt? Wer an den Sohn Gottes glaubt, bestätigt innerlich das Zeugnis Gottes. Wer sich weigert zu glauben, nennt Gott einen Lügner und weigert sich, Gottes eigenem Zeugnis über seinen Sohn zu glauben. Der Heilige Geist kann in jedem Herzen bezeugen, dass Jesus der eingeborene Sohn des lebendigen Gottes ist, dass er im Fleisch kam, nie gesündigt hat und unter uns wohnt. Die Juden konnten die Notwendigkeit des Kreuzes nicht erkennen. Teile der Heiligen Schrift, die religiöse Leiter heute nicht verstehen, werden auf dieselbe Weise ausgeschlossen. Viele Sekten glauben heute nicht, dass Jesus göttlich ist und werden vor Gericht stehen. Jesus muss als Vermittler zwischen Gott und den Menschen 100% Gott und 100% Mensch sein. Israel brauchte keine politische Lösung, sondern die Umkehr von toten Werken. Deshalb ist Christus gestorben, um allen, die ein Herz für Gott haben, durch seinen Geist die gleiche Chance zu geben, von toten Werken umzukehren. Wir lesen in Sacharja, Kapitel 4, Verse 6 bis 14. Ich lese aus Sacharja, Kapitel 4, und beginne mit Vers 6. Da antwortete er und sprach zu mir: Das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. Wer bist du, großer Berg, vor Zerubabel? Sollst du zur Ebene werden? Und er wird den Schlussstein hervorbringen, unter lautem Zuruf: Gnade, Gnade mit ihm. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen: Die Hände Zerubabels haben dieses Haus gegründet. Seine Hände sollen es auch vollenden. Und du wirst erkennen, dass mich der Herr der Herrscharen zu euch gesandt hat. Denn wer ist's, der den Tag geringer Anfänge verachtet? Und jene sieben werden mit Freuden das Senkblei in der Hand Zerubabels sehen. Die Augen des Herrn, sie sind's, welche die ganze Erde durchstreifen. Und ich ergriff das Wort und sprach zu ihm: Was sind das für zwei Ölbäume zur rechten und zur linken des Leuchters? Und ich ergriff das Wort und sprach zu ihm: Was bedeuten die beiden Ölbaumzweige zur Seite der beiden goldenen Röhren, aus denen das goldene Öl fließt? Er sprach zu mir: Weißt du nicht, was diese bedeuten? Ich antwortete: Nein, mein Herr. Da sprach er: Das sind die beiden Söhne des Öls, die vor dem Herrscher der ganzen Erde stehen. Zerubabel, auch Zorobabel genannt, war im 6. Jahrhundert vor Christus der Statthalter von Judäa, unter dem der Wiederaufbau des jüdischen Tempels in Jerusalem stattfand. Von davidischer Herkunft wird angenommen, dass Zerubabel ursprünglich ein babylonischer Jude war, der an der Spitze einer Gruppe von jüdischen Exilanten nach Jerusalem zurückkehrte und unter den Persern Statthalter von Judäa wurde. Beeinflusst von den Propheten Haggai und Sacharja, baute er den Tempel wieder auf. Als Nachkomme des Hauses David belebte Zerubabel den jüdischen Glauben wieder. Sacharja deutete das, was er in der Vision sah, nicht mit seinem eigenen Verstand, sondern stellte Gott weitere Fragen. Wenn du ein Kind Gottes bist, kannst du das auch tun. Petrus schrieb in 2. Petrus Kapitel 1, Ich lese die Verse 19 bis 21. 2. Petrusbrief, Kapitel 1, ich lese Vers 19. Und so halten wir nun fest, an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Wenn du die Bibel verstehen willst, brauchst du eine persönliche Beziehung zu Gott. Verlasse dich auf die persönliche Überführung durch seinen Geist, um das Wort der Wahrheit zu erkennen, wenn du umkehren musst. Persönliche Heiligkeit wird dir auch Ohren geben, um zu hören, was Gott meint mit dem, was er sagt. Petrus' eigene persönliche Interpretation wurde in Markus Kapitel 8 aufgedeckt. Er begann Lügen zu verteidigen und wies sogar Jesus zurecht. Wir lesen in Markus Kapitel 8, Vers 15 und 16. Es steht Markus Kapitel 8, Vers 15. Da gebot er ihn und sprach, seht euch vor, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und sie besprachen sich untereinander und sagten, weil wir kein Brot haben. In dem Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Fundamente zur geistlichen Reife, schreibt Joseph Hedgecock in der Einleitung auf den Seiten 6 bis 7. Der Teufel benutzt viele Tricks, um Christen davon abzuhalten, geistlich zu werden und geistlich zu wachsen. Wir dürfen nicht in Unkenntnis über seine hinterhältigen Lügen sein. Gott hat mir viele Wahrheiten offenbart, welche die Pläne des Teufels aufdecken. Gott möchte, dass alle seine Kinder diese Wahrheiten kennen. Seit über 40 Jahren gebe ich Wahrheit an Christen weiter. Ich habe über 100 verschiedene Nationen auf der ganzen Erde bereist. Ich habe zu Gläubigen mit unterschiedlichen kulturellen und konfessionellen Hintergründen gesprochen. Einige hatten Ohren zu hören, andere nicht. Ich war erstaunt über die hohe Zahl der Christen, welche die grundlegenden Wahrheiten nicht kennen, von denen Gott möchte, dass seine Kinder sie kennen. Vor einigen Jahren fragte ich den Vater, was ist der Hauptgrund, warum deine Kinder nicht wissen, was sie nach deinem Willen wissen sollten? Er antwortete, was sie zu wissen meinen, hindert sie daran, das zu wissen, was sie wissen sollten. Ich fragte ihn, was das bedeutete. Er antwortete, wenn du etwas zu wissen meinst, ob es nun die Wahrheit ist oder nicht, dann setzt du deinen Glauben darin frei. Von diesem Moment an suchst du nicht länger nach weiteren Informationen über dieses Thema, weil du die Wahrheit schon zu kennen glaubst. Wenn jemand versucht, dir etwas anderes zu sagen, wirst du dem in der Regel widerstehen, weil es im Gegensatz zu dem steht, was du glaubst. Du meinst, ihm recht zu sein. Also müssen die anderen falsch liegen. Das ist kein Problem, wenn das, was du glaubst, die Wahrheit ist. Was aber, wenn es eine Lüge ist? Jesus bereitete seine Jünger vor. Er warnte sie, nicht auf die Pharisäer oder Herodes zu hören. Die religiösen Führer dachten, sie seien gerecht, weil sie die jüdischen Traditionen einhielten. Und sie seien bereit für den Messias. Doch der Teufel benutzte sie, um Jesus zu kreuzigen. Am Kreuz würden die Jünger zerstreut und Jesus verraten werden, wie die Schrift es sagt. Die Lehre vom Kreuz war ein Geheimnis, um der Nicht-Juden willen. Bald nach der Auferstehung wurde Philippus von einem Engel angewiesen, einen frommen Eunuchen zu helfen, der Jerusalem besuchte und auf dem Weg zurück nach Afrika nach der Wahrheit suchte. Wir lesen in Apostelgeschichte, Kapitel 8, ich lese die Verse 30 bis 35. Apostelgeschichte 8, ich beginne mit Vers 30. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn, den Propheten Jesaja, lesen. Und er sprach, verstehst du auch, was du da liest? Vers 31. Er aber sprach, wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Schriftstelle aber, die er las, war diese: Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Jede Lüge, die du für die Wahrheit gehalten hast und die vom Geist der Wahrheit aufgedeckt wurde, ist ein Beweis dafür, dass du in der Vergangenheit deinen Verstand benutzt hast, um zur Wahrheit zu gelangen. Du musstest der Überführung des Heiligen Geistes widerstehen, wenn du damals wiedergeboren warst. Dein fleischlicher Verstand wird nur eine teuflische Version der Wahrheit akzeptieren, die mit deinen eigenen persönlichen Wünschen übereinstimmt. Die, die im Fleisch sind, haben eine private, besondere Auslegung der Schrift oder der Prophetie. Salomo sagte in Sprüche Kapitel 14, Vers 12 und 13. Sprüche Kapitel 14, ich lese Vers 12. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Auch beim Lachen kann das Herz Kummer empfinden und die Freude endet in Traurigkeit. Diejenigen, die in der Gemeinde auf einem Weg sind, der richtig zu sein scheint, werden religiös und traurig. Bald sieht ihr Gesichtsausdruck so aus, als hätten sie eine Zitrone gegessen oder wären in Zitronensaft getauft worden. Paulus schrieb in 1. Korinther Kapitel 2, Vers 13 und 14. Lese aus 1. Korinther Kapitel 2, Vers 13. Und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Weitere Informationen über die richtige Methode des Lernens in der Gemeinde findest du in dem Buch Gesunde Lehrer von Joseph Hedgecock. Die kirchlichen Denominationen werden durch Lügen gespalten, weil die Menschen mit ihrem natürlichen fleischlichen Verstand versuchen, die Heilige Schrift zu verstehen. Sie kämpfen und haben große Bereiche der Lehre halb vollständig. Diejenigen, die ihren Verstand benutzen, über die Dinge der Menschen nachdenken, haben Verderben in die Gemeinde gebracht. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 20, das steht im Matthäus-Evangelium Kapitel 5, Vers 20, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der schriftgelehrten Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Diejenigen, die gelehrt wurden, ihren natürlichen Verstand zu benutzen, werden nicht loslassen und sich von Gott eine geistliche Erziehung geben lassen. Der Teufel benutzt sie, um die Schrift auf seine Weise auszulegen, Lügen aufzustellen und zu Marionetten in der Bibelschule zu werden, die Lehren der Dämonen lehren, genau wie die Pharisäer. Im 1. Johannesbrief steht in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 1 bis 3. Ich lese aus 1. Johannes Kapitel 4, Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt schon ist er in der Welt. Jesus entledigte sich all seiner göttlichen Macht und Autorität und nahm menschliche Gestalt an. Er hat nie seinen eigenen Willen zu Rate gezogen oder seine göttliche Natur benutzt. Jesus entäußerte sich selbst und verließ sich nur auf das, was der Vater durch den Heiligen Geist anordnete, mehr nicht. So funktionierte der Verstand von Christus. Jesus sagt in Johannes 5, ich lese die Verse 28 bis 30, Ich lese es im Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 28. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selbst austun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Viele wiedergeborene Christen behaupten, den Geist Christi zu haben, nur weil sie wiedergeboren sind, aber sie befragen immer noch ihren eigenen Verstand. Jesus hat das nie getan. Sie hören auf Lügen, ohne alles mit dem Zeugnis des Heiligen Geistes zu prüfen. Die Frucht in ihrem Leben zeigt, dass sie immer noch sündigen. Sie ignorieren sogar die schlechte Frucht in ihrem Leben, dass sie nicht geistlich sind. Sie werden in der Auferstehung der Verdammnis enden, wenn sie weiterhin Böses tun. Paulus schrieb in 2. Korinther, Kapitel 10, Verse 1 bis 6. Es steht in 2. Korinther, Kapitel 10, und ich lese Vers 1. Ich selbst aber, Paulus, ermahne euch angesichts der Sanftmut und Freundlichkeit des Christus, der ich von Angesicht zu Angesicht demütig bin bei euch, abwesend, aber mutig gegen euch. Und ich bitte euch, dass ich nicht bei meiner Anwesenheit mutig sein muss in der Zuversicht, mit der ich entschlossen gegen etliche aufzutreten gedenke, die von uns meinen, wir würden gemäß dem Fleisch wandeln. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist. Die Korinther waren fleischlich und forderten Paulus heraus, aber er erklärte, dass er die wahren Motive und Einstellungen der Leiter mit geistlichen Waffen entlarven würde. Für diejenigen mit unreinen Motiven würde das nicht angenehm sein, aber am Ende würden alle wissen, wo und wie sie sich geirrt hatten. Außerdem mussten sie Buße tun und sich selbst korrigieren, bevor sie anderen helfen konnten. Jesus sagte im Matthäus Kapitel 7, ich lese die Verse 15 bis 19. Im Matthäus Evangelium Kapitel 7 steht in Vers 15, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. In der Message-Bibel steht in Matthäus 7, Vers 15 bis 19, hütet euch vor falschen Predigern, die viel lächeln und vor geübter Aufrichtigkeit triefen. Die Chancen stehen gut, dass sie euch auf die eine oder andere Weise abzocken wollen. Lasst dich nicht von Charisma beeindrucken, sondern suche nach Charakter. Wer Prediger sind, ist die Hauptsache nicht, was sie sagen. Ein echter Prediger wird niemals deine Gefühle oder deinen Geldbeutel ausnutzen. Diese kranken Bäume mit ihren faulen Äpfeln werden gefällt und verbrannt werden. Egal, was Christus auf der Erde brauchte, es kam durch die Anweisung des Heiligen Geistes zu ihm und er hat nie gesündigt. Diejenigen, die heute in der Gemeinde über die Dinge der Menschen nachdenken, werden von falschen Propheten angezogen, die Segnungen, Durchbrüche und Wunder verkünden. Sie reden vergeblich von mehr Macht oder Autorität, und Jesus behielt seine Position und seinen Rang und wurde nicht weniger das Wort, indem er menschliche Gestalt annahm, denn er war immer noch dem Vater unterstellt. Du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes, aber wenn du sie bereits empfangen hast, warum handelst du dann heute noch immer nicht mit der gleichen Kraft? Es sei denn, du hast die Herrschaft übernommen und bist zum Fleisch zurückgekehrt, um zu bekommen, was du willst. Salomo sagte in Sprüche 3, Verse 5 und 6. Es steht in Sprüche Kapitel 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. In dem Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 2, geistlich aufwachsen, schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 1 auf den Seiten 31 bis 32 über das Hotelgleichnis. Er schreibt: Um zu erklären, was es bedeutet, dem Herrn von ganzem Herzen zu vertrauen, gebrauche ich das Beispiel von einem großen Hotel, das 1000 Räume hat. Jedes Zimmer ist ein bestimmter Teil deiner Natur. Vielleicht vertraust du Gott in 50 dieser Räume. Aber du hast 950 Räume, in denen du ihm nicht vertraust. Wir neigen dazu, eine Tür nach der anderen aufzumachen. In einer einzigen Entscheidung habe ich mich festgelegt, den Generalschlüssel an Gott abzugeben, mit dem alle 1000 Räume geöffnet werden konnten. Er kann jede Tür öffnen, die er öffnen möchte, und wann immer er es möchte. Satan versuchte mich zu täuschen. Er sagte, Gott würde alle Türen auf einmal aufmachen, und das wäre niederschmettern. Er sagte, alles, was ich falsch gemacht hatte, würde auf einmal ans Licht kommen. Das tut Gott nicht. Er fängt mit einem Raum an und hat dort Gemeinschaft mit dir. Dann kümmert er sich um einen anderen Raum, der dich daran hindert, zur nächsten Ebene weiterzukommen, und zwar so lange, bis der Raum aufgeräumt ist. Es könnte ein Zimmer geben mit 50 Dingen darin, die behandelt werden müssen, bevor das ganze Zimmer dem Herrn vertraut. Er gibt dir die Gnade, dich um einen Bereich nach dem anderen zu kümmern. Wenn er entscheidet, dass jetzt nicht mehr die Zeit ist, in diesem Zimmer zu arbeiten, dann macht er die Tür zu und verschließt sie. Alles andere in diesem Raum ist bedeckt mit Gnade, bis die Zeit für den Heiligen Geist kommt, sich damit zu beschäftigen. Es wird nicht gegen dich verwendet. Gott sieht bereits, was sich hinter jeder Tür in deinem Hotel befindet. Warum nicht ihm den Generalschlüssel geben, damit sein Werk in dir vervollständigt werden kann? Auf diese Weise wirst du Tag für Tag erneuert und wirst wie Christus. Es ist an der Zeit, ehrlich zu werden und zuzugeben, was du Satan alles erlaubt hast zu tun, aus Unwissenheit, Unglauben oder Rebellion heraus. Diejenigen, die Dinge Gottes genießen, sind glücklich, wenn sie Gott immer wieder alles fragen können. Sie wissen, dass das Reich Gottes jetzt schon da ist. Wenn Jesus sein Reich aufrichtet, werden sie ihn auch alles fragen können, weil sie gelernt haben zu kommunizieren und seine Stimme zu hören. Wir lesen im Buch Jesaja, Kapitel 59, Vers 1 und 2. Ich lese aus dem Buch Jesaja, Kapitel 59, Vers 1. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Das Heilmittel, das Gott bereitstellt, kommt durch das Hören seiner Stimme. Manche bevorzugen eine kurzfristige Lösung für die geistliche Krise in ihrem Leben, die auf Wundern und mehr Macht beruht. Danach kehren sie zu dem Weg zurück, auf dem sie zuvor waren, wo sie Gott zu ihren eigenen Bedingungen dienen und von der Wahrheit abweichen. Die Missetaten sind es, die dich von einem reicheren, tieferen geistlichen Leben trennen. Salomo sagte in Sprüche Kapitel 3, Vers 7 und 8. Es steht in Sprüche Kapitel 3, ich lese Vers 7. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. In der Message Bible steht in Sprüche 3, Vers 7 bis 8. Gehe nicht davon aus, dass du alles weißt. Lauf zu Gott, fliehe vor dem Bösen. Dein Körper wird vor Gesundheit strahlen. Selbst deine Knochen werden beben vor Leben. Du bleibst demütig, indem du zuhörst und dich deine Emotionen und deine Gefühle beständig vom Heiligen Geist leiten lässt. Du musst dich entscheiden, ob du mit Zitronensaft getauft werden willst oder mit dem Heiligen Geist, der dich mit Gesundheit strahlen lässt. Um vom Bösen abzulassen, musst du Gott in allem mit Gottesfurcht anerkennen. Paulus schrieb in Römer Kapitel 8, Vers 8 bis 11. Ich lese aus Römer Kapitel 8, Vers 8. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Das Wort Wohnen bei Strongs ist die Nummer 3611 und kommt von einem anderen Wort, das bedeutet ein Haus besetzen. Das heißt, sich aufhalten, im übertragenen Sinne bewohnen, bleiben, wohnen. Folglich, zusammenleben, wohnen. In der Amplified Bible Classic Edition heißt es in Römer 8, Kapitel 8 bis 11, diejenigen also, die das Leben des Fleisches leben, die den Begierden und Impulsen ihrer fleischlichen Natur nachgehen, können Gott nicht gefallen oder ihn zufriedenstellen oder vor ihm annehmbar sein. Ihr lebt aber nicht das Leben des Fleisches, sondern das Leben des Geistes, wenn der Heilige Geist Gottes wirklich in euch wohnt, euch leitet und lenkt. Wer aber den Heiligen Geist Christi nicht besitzt, der ist keiner der Seinen. Er gehört nicht zu Christus, ist nicht wirklich ein Kind Gottes. Wenn aber Christus in euch lebt, dann ist zwar euer natürlicher Leib tot wegen der Sünde und der Schuld, aber der Geist ist lebendig wegen der Gerechtigkeit, die er euch zuschreibt. Und wenn der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, dann wird er, der Christus Jesus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen, kurzlebigen, vergänglichen Leiber wieder lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Der Geist kann in dir sein, aber nicht in dir wohnen, seit du wiedergeboren bist. Wenn er in dir wohnt, lebt er auch in dir. Er hat das Sagen, lenkt dich und du bist ihm unterworfen. Dein Leben wird jeden Tag Christusähnlicher werden, wenn der Geist dich leitet. Du wirst Gott fragen, wie du selbst einfache Aufgaben mit Gottesfurcht erledigen kannst. In der Message Bible steht in Römer 8, Vers 9 bis 11. Aber wenn Gott selbst in eurem Leben Wohnung genommen hat, könnt ihr kaum mehr an euch selbst denken als an ihn. Wer diesen unsichtbaren, aber deutlich gegenwärtigen Gott, den Geist Christi, nicht willkommen geheißen hat, weiß natürlich nicht, wovon wir sprechen. Aber ihr, die ihr ihn aufnehmt und in denen er wohnt, auch wenn ihr immer noch alle Einschränkungen der Sünde erfahrt, ihr selbst erfahrt das Leben nach den Bedingungen Gottes. Es liegt doch auf der Hand, dass der lebendige Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in deinem Leben dasselbe tut, was er in Jesus getan hat. Er macht dich für sich lebendig, oder nicht? Wenn Gott in dir lebt und atmet, und das tut er, genauso sicher wie in Jesus, bist du von diesem toten Leben befreit. Wenn sein Geist in dir lebt, wird dein Körper so lebendig sein wie der Christi. Der Heilige Geist wurde denen gegeben, die von ihren toten Werken umgekehrt sind, damit sie Christus effektiv folgen können. Er wurde nicht jedem gegeben, der ihn als Herrn bezeichnet. Nur Gott kennt die Entscheidung, die im Herzen eines Menschen liegt. Diejenigen, die ihm nachfolgen, werden nicht über die Dinge der Menschen nachdenken, sondern über die Dinge Gottes. Paulus schrieb an Timotheus in 2. Timotheus Kapitel 1, ich lese die Verse 12 bis 14. 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, beginne mit Vers 12. Aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube, und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Du wirst auf einige Dinge verzichten müssen, um Christus zu folgen. Aber das sind Dinge, die du sowieso nicht mitnehmen kannst. Er entscheidet, was du jetzt brauchst und was du aus Gnade tun kannst. Etwas in diesem Leben, an dem du festhältst, ist wie eine Tür, die dem Heiligen Geist verschlossen bleibt. Es ist besser, auf dem schmalen Weg zu sein, ohne etwas, das dich daran hindert, Gott von ganzem Herzen zu vertrauen. Der Heilige Geist, der in dir wohnt, ist eine Garantie für dein ewiges Erbe. Johannes schrieb im 2. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 2, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Der Geist sollte die volle Freiheit haben, zu überführen, herauszufordern und zu verändern, was er als Herr deines Lebens will. Jeder Bereich, der nach Buße verlangt, muss verarbeitet werden. Wenn du bekennst und Gott sagst, was du getan hast und warum du es getan hast, öffnet das die Tür zu Gott. Solange die Überführung noch da ist, wird er dir aus Gnade durch den Glauben zeigen, wie Satan durch dein verhärtetes, böses Herz des Unglaubens hineingekommen ist. Paulus schrieb in Epheser, Kapitel 4, ich lese die Verse 30 bis 32. Epheser, Kapitel 4, Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Nicht jeder, der wiedergeboren ist, wird für sein Erscheinen bereit sein, weil er nicht auf den Heiligen Geist gehört und sich ihm jetzt untergeordnet hat. Der Heilige Geist ist hier, damit du den vollkommenen Willen Gottes tun kannst. Du magst Gott und andere für deine eigenen Unzulänglichkeiten verantwortlich machen, aber sie sind das Ergebnis davon, dass du zum Fleisch zurückgekehrt bist und die eigenen Entscheidungen mit deinem eigenen Verstand und Denken getroffen hast. Der Heilige Geist ist ein Siegel, das du in dir empfangen hast, als du angenommen hast, dass du zu ihm gehörst. Du hast dieses Siegel erhalten, indem du ihn zum Herrn gemacht hast und zugestimmt hast, Christus bis zum letzten Tag zu folgen. Paulus schrieb in Galater 5, ich lese die Verse 13 bis 16. Es steht im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr zueinander aber beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. In dem Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 3, geistliche Reife, schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 1 über geistliche Reife auf den Seiten 10 bis 11. Ich gehorchte beständig Galater 5, Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Dies war der Fokus von Paulus und dies war mein Fokus. Wenn du geistlich zur Reife kommen willst, muss dies auch dein Fokus sein. Mein Fleisch wurde schwächer bis zu dem Punkt, an dem es nicht mehr die Kraft hatte, mich davon abzuhalten, dem Herrn zu gehorchen. Es hat mich nicht behindert, bis es endgültig keinen Raum mehr in mir hatte. Ich war in der Lage, in den Prinzipien des Königreichs zu leben und dem Herrn auch zu wachsen. Bin ich perfekt? Auf keinen Fall. Aber ich verbringe nur sehr wenig Zeit im Fleisch. Wenn ich einen Fehler mache, tue ich schnellstens Buße und kehre um. Ich bitte den Herrn, mir zu zeigen, wie es Satan und meinem Fleisch gelang, mich in die Irre zu führen. Ich bitte um göttliche Offenbarung darüber, wie ich mich davor schützen kann, diesen Fehler noch einmal zu machen. Ich möchte nicht, dass mein Fleisch irgendwelche Macht über mich hat. Deshalb halte ich an der Einstellung fest, dass mein Fleisch der Feind ist. Um das Fleisch zu töten, musst du dich in Christus begeben, indem du dich demütigst und deine Sünde bekennst. Du wirst durch einige Züchtigungen gehen, um das falsche Fundament in dir zu entfernen. Jede Lektion, die du durch Überführung lernst, wird dir helfen, beständig im Geist zu wandeln. Diejenigen, die in der Umkehr geübt sind, haben dem Teufel die Türen verschlossen und tragen die Rüstung des Lichts, die sie stattdessen gewonnen haben. Wenn du immer noch nach den Dingen dieser Welt suchst, wirst du nicht glauben, dass das Fleisch dein Feind ist. Wenn du das Fleisch nicht tötest, verweigerst du Christus seinen rechtmäßigen Platz. Wir lesen in Johannes Kapitel 6, ich lese die Verse 60 bis 71. Johannes Evangelium Kapitel 6, Vers 60. Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Da aber Jesus sich bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ist euch das ein Ärgernis? Wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch Zwölf erwählt? Und doch ist einer von euch ein Teufel. Er redete aber von Judas, Iskariot, Simons Sohn, denn dieser sollte ihn verraten, er, der einer von den Zwölfen war. In dem Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Fundamente zur geistlichen Reife, schreibt Joseph Hedgecock im Kapitel 1 über erste Schritte auf Seite 28. Viele Kinder Gottes setzen sich nie mit seiner Herrschaft auseinander und dies aus demselben Grund, warum viele aufhörten, Jesus nachzufolgen, als er auf der Erde war. Was Jesus predigte, machte für ihren fleischlichen Verstand keinen Sinn und sie wollten ihm nicht nachfolgen, weil es ihnen zu schwer erschien. Johannes 6, Verse 60 bis 66. Die Jünger aber entschieden sich, ihm zu vertrauen und zu gehorchen und sie wurden die Helden des Glaubens. Somit frage ich dich, was wirst du tun? Die Jünger erkannten, dass Jesus die Wahrheit sprach. Aber diejenigen, die die Dinge der Menschen im Sinn hatten, hörten auf, Jesus zu folgen. Sie mochten die harten Reden nicht. Sie zogen es vor, sich ihre Optionen mit den religiösen Führern offen zu halten. Es waren diejenigen, die Jesus auswählte, die bereit waren, ihm an diesem Punkt nach Jerusalem zu folgen, weil sie die Welt nicht liebten. Johannes schrieb in 1. Johannes Kapitel 2, Verse 15 bis 17. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, ich lese Vers 15. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Gott hat dir in Jesus Christus Gnade und alles gegeben, was du brauchst. Er möchte, dass du diese Gnade nutzt, um im Geist zu leben. Es kann sein, dass du Fehler machst und wieder im Fleisch landest, aber du kannst Buße tun. Dann wirst du denselben Fehler nicht zweimal machen. Die Jünger haben ihre Fehler in den Evangelien für dich festgehalten. Jesus sagte in Johannes 17, Vers 15 bis 17, ich lese aus Johannes Kapitel 17, Vers 15. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Auch wenn du wiedergeboren bist, kannst du immer noch von dieser Welt sein. Judas hatte sich seine Option bei den religiösen Führern offen gehalten und ging hinaus, um Christus zu verraten. Jesus betete für den Rest seiner Jünger, dass sie vor dem Bösen bewahrt werden. Jesus betete auch dafür, dass seine Jünger mehr Zeit haben sollten, um Buße zu tun und durch die Wahrheit geheiligt zu werden. Das Wort der Wahrheit, nicht die geschriebenen Schriftstellen, ist das Wort, das Gott benutzt, um dich zu überführen und dein Leben persönlich zu verändern. Paulus schrieb auch an Timotheus in 2. Timotheus 2, Vers 15 und 16. 2. Timotheus, Kapitel 2, ich lese Vers 15. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Die unheiligen, nichtigen Schwätzereien aber meide, denn sie fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit. Betrüg dich nicht selbst, wenn dein Leben immer gottloser wird oder sich nicht verändert. Dann studierst du nicht das Wort der Wahrheit. Untersuche nicht etwas mit deinem Verstand. Dein fleischlicher Verstand kann nicht zur Wahrheit gelangen. Studiere, was Gott durch Überführung ans Licht gebracht hat. Weigere dich, an Diskussionen teilzunehmen, die zu einer Zunahme der Gottlosigkeit in deinem Leben oder im Leben anderer in der Gemeinde führen. Jesus sagte in Johannes 14, Vers 26, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wenn sich dein Leben nicht verändert mit dem besten Lehrer in dir, dann stimmt etwas nicht. Du musst dein Herz verhärtet haben. Gott lehrt nicht nur über ein Thema, um uns mehr Informationen zu geben. Er kennt den wichtigsten Bereich, an dem du jetzt arbeiten musst. Jeder muss Buße tun, um geistig zu wachsen. Nimm ein Notizbuch und schreibe auf, welche Bibelverse dir wieder in den Sinn kommen. Paulus schrieb in 2. Korinther 5, Vers 17 und 18. Lese aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Im Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Fundamente zur geistlichen Reife, aus dem Jahr 2016, in dem Kapitel 2 auf Seite 43 über praktische Anleitungen, schreibt Joseph Hedgecock, denke daran, jede Wahrheit anzugehen und zu verarbeiten, die dir Gott durch seinen Geist offenbart, insbesondere jede Wahrheit, die dich überführt. Wenn du Wahrheit im Geist erkennst und verarbeitest, wenn du also Buße darüber tust, was im Gegensatz zur Wahrheit steht, und die Wahrheit durch Glauben annimmst, werden Friede und Offenbarung fließen. Dann solltest du Anweisungen darüber hören, was zu tun ist und was nicht zu tun ist, und über Hindernisse, die dir im Weg stehen. Denke daran, es einfach zu halten. Sehr wichtig ist es, daran zu denken, dich vor Wegen zu hüten, die richtig erscheinen. Der Teufel wird versuchen, dich mit guten Ideen von der eigentlichen Lösung deiner Probleme abzulenken. Dies kann er nur dann tun, wenn du der Herr bist. Bleibe im Geist und lasse deinen Lehrer die Arbeit tun. Sobald du versuchst, deine geistlichen Probleme selbst zu lösen, hast du die Herrschaft übernommen. Diejenigen, die den Dienst der Versöhnung ausüben, sind zuerst selbst mit Gott versöhnt. Sie können anderen helfen, weil sie wissen, wie sie sich ändern können und die Frucht des Geistes sind Hülle und Fülle haben, die auch die Frucht der Umkehr ist. Paulus schrieb in 1. Korinther Kapitel 3, Verse 16 bis 23. Ich lese aus 1. Korinther Kapitel 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch sich für weise hält in dieser Weltzeit, so werde er töricht, damit er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Denn es steht geschrieben, er fängt die Weisen in ihrer List. Und wiederum, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. So rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen, denn alles gehört euch. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas oder die Welt. Das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder das Zukünftige, alles gehört euch. Ihr aber gehört Christus an. Christus aber gehört Gott an. In der Living Bible steht in 1. Korinther Kapitel 3, Vers 18 bis 20, hört auf, euch etwas vorzumachen. Wenn du dich nach den Maßstäben dieser Welt für überdurchschnittlich intelligent hältst, solltest du das alles lieber beiseite lassen und ein Narr sein, anstatt dich von der wahren Wahrheit von oben abhalten zu lassen. Denn die Weisheit dieser Welt ist für Gott eine Torheit. Wie es im Buch Hiob heißt, benutzt Gott den eigenen Scharfsinn des Menschen, um ihm eine Falle zu stellen. Er stolpert über seine eigene Weisheit und fällt. Und auch im Buch der Psalmen wird uns gesagt, dass der Herr genau weiß, wie der menschliche Verstand denkt und wie töricht und nutzlos er ist. Seid also nicht stolz darauf, den Weisen dieser Welt zu folgen. Denn Gott hat euch bereits alles gegeben, was ihr braucht. Er hat euch Paulus und Apollos und Petrus als eure Helfer gegeben. Er hat euch die ganze Welt zur Verfügung gestellt und das Leben und sogar den Tod, der Tod sind eure Diener. Er hat euch die ganze Gegenwart und die ganze Zukunft gegeben. Alles gehört euch und ihr gehört zu Christus und Christus gehört Gott. Die Hilfe, die du brauchst, bekommst du von denen, die Christus auf dem schmalen Weg folgen. Derjenige, der keine Meinung hat und keine Vorschläge macht, ist der Weise, den Gott in seiner Hand gebrauchen kann. Je mehr du Gott hilfst, desto weniger kann er tun. Er will den Ruhm für das, was er tut. Wenn du die Arbeit erledigst, dann ist das dein Ruhm, weil du es getan hast, indem du deinen Verstand befragt hast. Paulus schrieb in Philipper 2, Verse 5 bis 8. Ich lese aus Philipperbrief Kapitel 2, Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Jesus entäußerte sich und war gehorsam bis zum Tod und erhielt die nötige Kraft, indem er sich Gott unterordnete. Für den fleischlichen Verstand sieht das sehr töricht aus, aber du musst dein Denken ändern. Jesus hatte am Anfang dieselbe Macht und Autorität, die er hatte, als er menschliche Gestalt annahm, weil er immer noch dem Vater durch den Heiligen Geist unterstellt war. Dieselbe Macht und Autorität steht auch dir zur Verfügung, wenn du ein lebendiges Opfer wirst. Paulus schrieb in Römer Kapitel 12, ich lese die Verse 1 bis 3. Die steht im Römerbrief Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. In der Message-Bible steht in Römer 12, 1 bis 3, deshalb möchte ich, dass ihr Folgendes tut, mit Gottes Hilfe. Nimm dein alltägliches, gewöhnliches Leben, dein Leben, in dem du schläfst, isst, zur Arbeit gehst und herumläufst, und lege es als Opfergabe vor Gott. Anzunehmen, was Gott für dich tut, ist das Beste, was du für ihn tun kannst. Passe dich nicht so sehr an deine Kultur an, dass du dazu passt, ohne darüber nachzudenken. Richte stattdessen deine Aufmerksamkeit auf Gott. Du wirst von innen heraus verändert werden. Erkenne schnell, was er von dir will und antworte schnell. Anders als die Kultur um dich herum, die dich immer wieder auf ihr Niveau der Unreife herunterzieht, holt Gott das Beste aus dir heraus und entwickelt eine wohlgeformte Reife in dir. Es gibt einfache Lektionen und schwierigere Lektionen. Du kannst alle Dinge mit oder ohne Frieden erproben. Viele sind nicht bereit, geistlich aufzuwachsen, wenn damit Leiden verbunden ist. Sie machen sich vor, dass Leiden unnötig ist, weil sie Angst vor dem Leiden haben, obwohl Christus gelitten hat. Gleichzeitig sind fleischliche Gläubige bereit zu leiden, um durch das Fleisch zu bekommen, was sie wollen. Jesus konnte seinen Vater deutlich hören. Der Vater erfüllte ihm jedes Bedürfnis und er wurde versucht, hat aber nie gesündigt. Würdest du Gottes Plan für dein eigenes Leben mit deinem fleischlichen Verstand begreifen, dann würdest du ihn durcheinander bringen und etwas im Fleisch tun. Wir lesen in Matthäus 11, Vers 25. Das steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, Vers 25. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Das Verständnis der Weisen und Klugen versagt, weil sie mit ihrem fleischlichen Verstand nicht zur Wahrheit gelangen können. Sie verlassen sich auf das, was sie sehen können und was für ihren Verstand Sinn macht. Jesus sagte zu seinen Jüngern in Johannes 16, Vers 13, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Es ist besser, vorher zu wissen, was passieren wird. Gott kann das Ende von Anfang an sehen. Und sein Geist wird dich auf der Grundlage dessen, was er in der Zukunft sehen kann, leiten. Doch der Mensch nimmt Gottes Zeugnis nicht an. Diejenigen, die wiedergeboren sind und demütig bleiben, können erkennen, wenn etwas nicht der Wahrheit entspricht und werden dem nicht folgen. In der Living Bible steht in Matthäus 11, Vers 25, und Jesus hat dieses Gebet gebetet. O Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verborgen hast, die sich für so weise halten und dass du sie den kleinen Kindern offenbart hast. Du hast nicht die Gnade, auf alles zu hören, was andere sagen. Es sei denn, der Herr erlaubt es dir. Bleib demütig und höre auf Gott, und er wird dir die Gnade geben, die Wahrheit zu erkennen. Der Heilige Geist wird Zeugnis ablegen, wenn etwas von Gott kommt, und betrübt sein, wenn es vom Teufel ist. Paulus schrieb in Galater 3, Vers 1 bis 4. Es steht im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 1. O ihr unverständigen Galater! Wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Euch, den Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen, wollt es nun im Fleisch vollenden? So viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist. Du kannst im Geist mit einer einfachen Grundlage beginnen. Aber dazu muss auch die Umkehr von toten Werken und der Glaube an Gott gehören. Arbeite weiter an deiner Errettung, indem du dem Geist gehorchst, und du wirst eine Gerechtigkeit durch den Glauben haben. Paulus schrieb in Römer 1, Vers 17 und 18. Es steht im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 17. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Der Amplified Bible Classic Edition steht in Römer 1, Vers 17 und 18. Denn im Evangelium wird eine Gerechtigkeit offenbart, die Gott zuschreibt, die sowohl aus dem Glauben entspringt, als auch zum Glauben führt. Offenbart durch den Weg des Glaubens, der mehr Glauben hervorruft. Wie geschrieben steht, der Mensch, der durch den Glauben gerecht und aufrichtig ist, wird leben und wird durch Glauben leben. Denn Gottes heiliger Zorn und Grimm wird vom Himmel her geoffenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die in ihrer Bosheit die Wahrheit verdrängen und hindern und sie unwirksam machen. In dem Moment, in dem du dich in das Fleisch hineinbewegst, verhinderst du die Wahrheit für dich und andere, indem du ein schlechtes Vorbild bist. Du wirst andere zum Straucheln bringen. Es ist böse, die Wahrheit zu behindern, um dein Ziel zu erreichen und deine Wünsche in dieser Welt zu erfüllen. Johannes schrieb in 1. Johannes 1, und ich lese die Verse 4 bis 7. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, ich lese Vers 4. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Jeder Christ, der im Licht lebt, ist fröhlich. Diejenigen, die nicht fröhlich sind, lieben ihr Leben mehr als Buße und Gemeinschaft mit Gott. Das ist Götzendienst. Das zu bekommen, was du in dieser Welt willst, indem du in die Dunkelheit zurückkehrst, ist Sünde. Um das zu tun, musst du die Kontrolle über dein eigenes Leben zurücknehmen und Herr über dein eigenes Leben sein. An diesem Punkt bist du kein lebendiges Opfer mehr für Gott. Der Teufel ist der Gott dieser Welt und wird dir helfen, schlechte Gewohnheiten zu entwickeln, damit du in der Dunkelheit lebst. Vielleicht bekommst du jetzt etwas, ohne Gott zu fragen, aber das wird es nur verschlimmern. Triff deine Entscheidung nicht nach dem, was in dieser Welt verfügbar ist. Fleischliche Christen ohne Gottesfurcht unterdrücken die Wahrheit, um zu bekommen, was sie wollen, wann sie wollen, und glauben, dass das in Ordnung ist. Sie werden selbst kein Erbe haben, wenn sie im Fleisch leben. Ihr Beispiel wird auch andere dazu bringen, zu stolpern und das Gleiche zu tun, stattdessen dem Geld zu dienen. Jesus sagt in Matthäus Evangelium Kapitel 18, Vers 3 und 4. Das steht im Matthäus Evangelium Kapitel 18, ich lese Vers 3. Und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Jeder muss wie ein kleines Kind werden, vertrauen und gehorchen. Diejenigen, die die Fähigkeit haben, Gott jetzt in allen Bereichen zu hören, vermeiden es, ängstlich zu werden. Mit wenig oder gar keinem Druck kannst du seine Stimme hören. Wenn es viel auf einmal zu verarbeiten gibt, wirst du versucht sein, auf dein eigenes Denken und Verstehen zurückzugreifen. Diejenigen, die noch die Dinge der Menschen im Sinn haben, haben ein schwaches Fundament. Wenn der Heilige Geist in dir wohnt, wirst du, sobald du anfängst, das zu tun, was er dir sagt, voller Energie sein. Hab keine Angst mehr davor, müde zu sein. Wenn du schwach bist, wird er deinen sterblichen Körper beleben, auch wenn du dich abmühst. Das ist eine Bestätigung dafür, dass er in dir wohnt. Wenn du dich müde fühlst, verleugne dich einfach und tu, was Gott sagt. Gott zu gehorchen ist immer ein größerer Ausdruck von Liebe in einer herausfordernden Situation und als Folge davon wirst du mehr Liebe von Gott ernten. Diese Liebe wird dich auch in die Lage versetzen, Angst zu überwinden. Paulus schrieb in Römer 1, Verse 8 bis 11. Dies steht im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 8. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Denn Gott, dem ich in meinem Geist diene, am Evangelium seines Sohnes, ist mein Zeuge, wie unablässig ich an euch gedenke. Indem ich alle Zeit in meinem Gebeten flehe, ob es mir nicht endlich einmal durch den Willen Gottes gelingen möchte, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengaben mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Die Gemeinde in Rom hatte das Evangelium empfangen, aber sie war nicht gefestigt. Der Heilige Geist war in ihnen, aber er wohnte nicht in ihnen. Das ist ein Rätsel für viele Gemeinderichtungen, die heute glauben, dass man nur wiedergeboren werden und den Geist empfangen muss. Sie haben oft viele Lücken in ihrer Theologie und hören auf eine falsche Stimme. Diejenigen, die wiedergeboren sind, müssen auf die Frucht achten und sehen, ob der Heilige Geist in ihnen wohnt. Joseph Hitchcock gebrauchte ein Bild von einem Hotel mit vielen Zimmern, um den Unterschied zu erklären. Du solltest Jesus den Hauptschlüssel oder Generalschlüssel deines Herzens geben, indem du ihn durch den Heiligen Geist, der in dir wohnt, zum Herrn machst. Die Gemeinde in Rom verstand die Lehre und tat die Dinge mechanisch. Der Heilige Geist ist deine beste Hilfe und du musst ihn sich frei entfalten lassen, weil er den Willen Gottes kennt. Du solltest seiner Führung folgen und den Geist nicht dämpfen. Paulus schrieb in 1. Thessalonicher Kapitel 5, ich lese die Verse 18 bis 23. 1. Thessalonicher Kapitel 5 und ich beginne mit Vers 18. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht. Die Weissagung verachtet nicht. Prüft alles, das Gute behaltet. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Du kannst Gedanken gefangen nehmen und alles im Geist prüfen. Dein Vater liebt dich. Wenn du ängstlich wirst, kommst du in Versuchung, die Herrschaft an dich zu reißen. Petrus brauchte den Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt, um Gottes Wege zu verstehen. Mit seinem fleischlichen Verstand begann er Jesus in Markus 8 zu taten und übernahm die Herrschaft. Jesus sagte in Matthäus 7, Vers 13 und 14, das steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, und ich beginne mit Vers 13. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Wenn du die Dinge der Menschen und dieser Welt im Sinn hast, wirst du nicht auf den schmalen Weg kommen. Es macht keinen Sinn. Du wirst irgendwann aufhören, Gott zu fragen und auf Antworten hören, die zu deinen eigenen Meinungen, Wünschen und Träumen passen und dir vormachen, dass Gott spricht, wenn er es nicht tut. Prediger passen das Wort Gottes an ihre eigenen Lehren oder die ihrer eigenen Konfession an. Nimm nicht an, dass jemand, der einen Doktortitel in Theologie hat, reif ist. Diejenigen, die reif sind, haben Frucht davon, dass sie sich selbst verleugnen und täglich ihr Kreuz auf sich nehmen. In der Amplified Bible Classic Edition steht in Epheser 4, Vers 30 und 31: Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, erzürnt, ärgert ihn nicht und macht ihn nicht traurig, durch den ihr versiegelt worden seid, gekennzeichnet, gebrandmarkt als Gottes Eigentum, abgesichert für den Tag der Erlösung, der endgültigen Befreiung durch Christus vom Bösen und den Folgen der Sünde. Alle Bitterkeit und Entrüstung und Zorn, Leidenschaft, Wut, schlechte Laune und Groll, Wut, Feindseligkeit und Zank, Rauferei, Geschrei, Streit und Verleumdung, böses Reden, Schimpfen oder Lästern sollen von euch verbannt werden, ebenso wie alle Bosheit, Gehässigkeit, Missgunst oder Niedertracht jeglicher Art. Du verlierst den Heiligen Geist nicht, wenn du ins Fleisch kommst, sondern er betrübt sich, weil du jetzt wieder Herr über dein eigenes Leben bist. Paulus sprach zu der Gemeinde in Ephesus darüber, dass sie für die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus bereit sein soll. Diese Betrübnis des Geistes kann immer dann einsetzen, wenn du daran denkst, etwas zu tun, was nicht vom Herrn kommt. Das liegt daran, dass er das Ende von Anfang an sieht. Er beginnt auch sich zu betrüben, wenn wir Gefühle und Meinungen der Welt haben. Paulus sagte in Römer 8, Vers 1, ich lese aus Römer Kapitel 8, Vers 1, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. In Christus gibt es keine Verdammnis. Die Betrübnis, die du bekommst, ist der Beweis dafür, dass du Gottes Siegel hast. Lass alle Bitterkeiten, allen Zorn mit aller Bosheit von dir verbannt sein. Wenn du irgendeinen Hass in deinem Herzen oder Verstand oder Bitterkeit hast, widersteht dir Gott. Halte inne und vergib denen, die gegen dich gesündigt haben. Die Gemeinde von Ephesus tat nicht Buße und verlor schließlich ihre erste Liebe. Sie waren bereits dabei, über die Dinge der Welt nachzusinnen. Ephesus war eine Hafenstadt, von der aus man zu den anderen 7 Gemeinden in Kleinasien gelangte. Ihr Leben war kompliziert geworden, weil sie versuchten, 2 Herren zu dienen. Jesus sagt in Matthäus 19, Vers 23 bis 26. Ich lese das im Matthäus-Evangelium, Kapitel 19, Vers 23. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher hat es schwer, in das Reich der Himmel hineinzukommen. Und wiederum sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Als seine Jünger das hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Der Heilige Geist ist in dir, weil du Jesus Christus als deinen Eigentümer angenommen hast. Jeder, der auf diesem Planeten geboren wird, gehört durch die Schöpfung zu Gott, aber sie haben Gottes Stempel nicht erhalten. Bei der Erlösung solltest du von den Totenwerken Buße getan und Gottes Eigentum an deinem Leben durch den Heiligen Geist angenommen haben. Bei der Erlösung solltest du den Zorn und die Bitterkeit in deinem Leben beseitigt haben. Zorn und Bitterkeit sind der Beweis dafür, dass du nicht von toten Werken umgekehrt bist. Dein böses Reden ist ein Mangel an Liebe. Aber das wird behoben, wenn du anfängst, das zu tun, was er will, und die Liebe empfängst, die du brauchst. Paulus schrieb in Hebräer 6, Vers 1. Hebräer 6, Vers 1. Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen, wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott. Schlechte Werke helfen dir, tote Werke zu erkennen. Aber es kann sein, dass du immer noch tote Werke tust, die zwar gut sind, aber nicht von Gott kommen. Im Dienst sagen wir, dass das Gute der Feind des Besten ist. Du musst dich selbst im Hinblick auf die Frucht des Geistes prüfen. In diesen letzten Tagen wird die Gnade für diejenigen zunehmen, die anderen aus Liebe dienen und nicht die Begierden des Fleisches befriedigen. Gott braucht kein menschliches Verständnis oder menschliche Ressourcen, um seinen eigenen Plan für dein Leben zu erfüllen. Deine Ressourcen können Gottes Plan sogar behindern. Gott liebt dich und versucht jeden Tag, dir zu helfen, diese Welt zu überwinden. Er versucht dir wichtige Lektionen beizubringen, bei denen du zuvor versagt hast. Mit Gott kannst du diese Lektion noch einmal wiederholen, damit du schließlich überwinden kannst. Gott soll deine Quelle sein. Dir wurde die ehrenvolle Aufgabe übertragen, ihn mit allen Mitteln des Himmels zu repräsentieren. Du sollst dich nicht selbst darstellen und deine Stärken, Gaben und Fähigkeiten ohne seine Erlaubnis einsetzen. Du wurdest mit einer inneren Leere geschaffen, die nur Gott ausfüllen sollte. Du wurdest wie eine stumme Schachtel gemacht. Wenn deine Schachtel voller Dinge ist, dann werde diese zuerst los. Dann wirst du zu einem Kanal, damit Gott durch dich fließen kann. Jesus hat gesprochen in Matthäus Kapitel 5, ich lese die Verse 2 bis 9. Das steht im Matthäusevangelium Kapitel 5, ich lese Vers 2. Und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Wenn du Jesus hören, kennenlernen und ihm nachfolgen willst, dann kann ich dir dieses Buch empfehlen. Meine Schafe hören meine Stimme von Joseph Hedgecock. Wenn du einen Neuanfang machen und dich auf den schmalen Pfad begeben willst, täglich auf den Geist zählen, die volle Errettung und Freiheit durch regelmäßige Umkehr erleben willst, dann kann ich das Buch empfehlen. Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Fundamente zur geistlichen Reife von Joseph Hedgecock. Wenn du geistlich erwachsen werden, nicht irdisch gesinnt sein und zur Reife kommen willst, dann kann ich das Buch empfehlen. Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 2, geistlich aufwachsen von Joseph Hedgecock. Heute habe ich eine Botschaft geteilt, die Dinge Gottes im Sinn zu haben. Da gibt es so viele wunderbare Erfahrungen, die du vielleicht auf deiner Reise verpasst. Einfach nur deshalb, weil du deine eigenen Bedürfnisse an die erste Stelle setzt. Ich bete, dass Gott durch diese Botschaft dein Herz berührt hat und dich erkennen ließ, dass es mehr gibt, indem du lernst, ihm von ganzem Herzen zu vertrauen. Die Bereiche öffnest, die ihn brauchen. Du kannst diese Bereiche leicht dadurch erkennen, dass der Heilige Geist sich in dir betrübt. Du erkennst Bereiche, wo du Bitterkeit hast und noch immer Streit in deinem Herzen ist. Nutze diese Möglichkeit jetzt durch Gottes Gnade, um diese Bereiche nicht nur zu erkennen, zuzugeben und zu bekennen, sondern bitte Gott, dir zu zeigen, was sich ändern muss. Er weiß es. Und du kannst anfangen zu studieren und dich in diesen Bereichen zu überprüfen und zur Buße kommen. Ich ermutige dich jetzt, jede Gelegenheit zu nutzen, weil die Gnade Gottes für dich da ist. Vater im Himmel, ich bete für jeden, der diese Botschaft hört, dass du Gott ihre Herzen berührst, dass du die Botschaft und die Dinge, die sie gehört haben, wieder in ihren Sinn lebendig machst und hilf ihnen, geistig aufzuwachsen, jeden Tag von dir zu lernen, in Jesu kostbaren Namen. Amen. Gott segne dich fürs Zuhören. Deine Zusammenfassung der Bibelstellen, die der heutigen Botschaft verwendet wurden, findest du unter dem Video, entweder ausgeschrieben oder über einen Link zu einer Webseite. Unsere Kontaktdaten findest du am Ende dieser Botschaft. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Gott segne dich und danke fürs Zuhören.